Die Anziehungskraft des Pazifismus und des potenziellen Verzichts auf Abschreckung liegt darin, dass sie uns von dem Druck befreien, durch die schwierigen und unvollkommenen Kompromisse navigieren zu müssen, die uns in der Welt erwarten. Die größere Frage lautet nicht, ob eine neue Generation von zunehmend autonom agierenden, durch künstliche Intelligenz gesteuerte Waffen gebaut wird. Die Frage ist, wer sie baut und mit welcher Absicht. Dies ist das Jahrhundert der Software. Und doch besteht unsere Herausforderung darin, dass die Generation, die am fähigsten und am besten positioniert ist, um diese neue Welle offensiver Fähigkeiten zu entwickeln, zugleich auch jene ist, die sich sehr zufrieden damit zeigt, von Projekten Abstand zu halten, die die Landesverteidigung oder gemeinschaftliche Ziele betrifft. Es ist diese Aushöhlung des amerikanischen Geistes, und nicht nur im Silicon Valley, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, die uns in die derzeitige Sackgasse führte. Und es ist diese Aushöhlung des amerikanischen Projekts, das uns verletzlich und entblößt zurückließ. Teil 2: Die Aushöhlung des amerikanischen Geistes. Kapitel 5: Die Abkehr vom Glauben. Im Jahr 1976 plante Frank Collin, eine ehrgeizige Führungsfigur in der kleinen, aber unerschütterlichen Nazi-Partei der Vereinigten Staaten, in Skokie, Illinois, einen Aufmarsch. Ein Versuch, seiner Organisation mehr Profil zu verschaffen und größere Unterstützung für seine Sache zu gewinnen. Die mittelgroße Stadt mit zahlreichen jüdischen Einwohnern, die den Krieg durchlebt hatten, wehrte sich vehement gegen die Demonstration. Schließlich landete der Fall vor Gericht. Die American Civil Liberties Union, ACLU, vertrat Collin und seine narzisstischen Getreuen unter Berufung auf den ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Ein heutzutage fast undenkbarer Schritt. Arye Nair, damals landesweiter Geschäftsführer der ACLU, erhielt tausende Protestschreiben gegen deren Entscheidung, die freie Meinungsäußerung von Nazis zu verteidigen. Nair war 1937 als Sohn einer jüdischen Familie in Berlin zur Welt gekommen und als Kind mit seinen Eltern aus Deutschland nach England geflohen. Wie er später schätzen sollte, traten wegen dieses Beschlusses 30.000 Mitglieder aus der ACLU aus. Sein Interesse daran, Collins freie Meinungsäußerung nach dem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung zu schützen, gründete sich nicht auf ein unreflektiertes Eintreten für den Liberalismus oder dessen Werte, sondern auf zwei scheinbar widersprüchliche, aber tief empfundene und aufrichtige Überzeugungen. Auf den Abscheu vor Collins Anschauungen und den Glauben an die besondere Bedeutung, das Recht auf freie Meinungsäußerung vor staatlicher Bevormundung zu schützen. Nair war bereit und willens, für ein Ideal zu kämpfen, für etwas Höheres, das außerhalb der eigenen Interessen stand. Es aufzugeben, hätte ihm bei vielen Applaus eingebracht. Um mich zu verteidigen, muss ich Macht durch Freiheit einschränken, selbst wenn das zeitweilig die Feinde der Freiheit begünstigt, schrieb er später. Seine Überzeugungen hatten ihren Preis. Indem er fest für sie einstand, setzte er seine Glaubwürdigkeit und die seiner Organisation aufs Spiel. Ein Jahrzehnt zuvor, im September 1963, hatte sich in New Haven, Connecticut, ein ähnlicher Konflikt angebahnt. George Wallace, der Gouverneur von Alabama und ein vehementer Gegner der Integration, war vom Debattierclub Yale Political Union zu einem Redebeitrag eingeladen worden. Er hatte im Januar des Jahres in seiner Antrittsrede in Montgomery, Alabama, seinen Zuhörern verkündet, dass der Aufhebung der Rassentrennung entgegengetreten werden müsse. Als eine Form der kommunistischen Gleichmacherei werde sie zu einem Mischlingsverband unter einer einzigen allmächtigen Regierung. Unter Beifallsrufen hatte er damals verkündet, er werde eine Linie durch den Staub ziehen und gefordert, Rassentrennung heute, Rassentrennung morgen, Rassentrennung für immer. Die Aussicht auf einen solchen Auftritt von Wallace hatte die Stadt in Aufruhr versetzt. Bürgermeister Richard C. Lee teilte ihm in einem Telegramm mit, dass er offiziell unerwünscht sei. Ein Versuch, die Veranstaltung zu unterbinden, weil viele befürchteten, dass sie gewaltsame Ausschreitungen heraufbeschwören würde. Im selben Monat hatte eine vierköpfige Gruppe des Ku Klux Klans in Birmingham, Alabama, in der Baptistenkirche in der 16th Street eine Dynamitbombe gezündet. Vier Mädchen starben und fast zwei Dutzend weitere Gottesdienstbesucher wurden verletzt.